würde sagen, und das meine ich jetzt wirklich nicht zynisch, sondern ich meine wirklich, die benutzen den Vorfall im Oval Office und die benutzen die Angst vor dem Krieg als Vorwand, um eben jetzt hier wirklich, dass alle Dämme brechen. Also so eine Flatrate für Aufrüstung und der Rest muss gespart werden. Das ist jetzt schon klar, dass am Sozialstaat, am Bürgergeld, an all das wird wieder gespart werden, um ihre Ideologie wieder aufrechtzuerhalten. Dass ich eher auch Angst habe, dass wir in 4 Jahren eine noch stärkere AfD und einen AfD-Kanzler haben, weil das den Boden bereitet, Militarisierung in der Gesellschaft plus Kürzung im Sozialstaat ist eigentlich eine Teufelsmischung. Es geht wirklich darum, den Zeitgeist zu verändern, hin zu wirklich mehr Sozialpolitik und Umverteilung und Abrüstung. Das wird die größte Auseinandersetzung sein, ja.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich die Co-Vorsitzende der Linkspartei Ines Schwertner zu Gast. Ihr und der Linken ist die Überraschung dieser Bundestagswahl gelungen. Der Einzug ins Parlament nicht irgendwie, sondern mit 8,7%. Mit Ines Schwertner rekapitulieren wir natürlich so ein bisschen den Wahlerfolg, aber wir sprechen auch darüber, wie die Partei nun die Merz-Regierung attackieren will. Die, so viel zeichnet sich ja jetzt in den Diskussionen um die Schuldenbremse schon ab, viel für Aufrüstung und wenig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt tun will. Und wir sprechen natürlich auch darüber, wie die Linkspartei sich in den nächsten Jahren aufstellen möchte, um der AfD und dem Rechtsruck etwas entgegenzusetzen. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka, ihr hört den Dissens-Podcast. Schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Herzlich willkommen, hallo.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, genau. Ich wollte eigentlich mit einem Rückblick auf das Comeback der Linken beginnen, Ihrer Partei. Glückwunsch an dieser Stelle von meiner Seite aus.
Danke.
Aber angesichts der Weltlage, glaube ich, und den schwarz-roten Finanzplänen müssen wir über diese aktuellen Entwicklungen erstmal sprechen. Mhm. Ist ja gerade bekannt geworden, dass die künftigen Koalitionspartner die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben aussetzen wollen und auch ein Sondervermögen für Infrastruktur planen. Zusammen könnte das über das nächste Jahrzehnt 1 Billion Euro umfassen, ist noch nicht ganz klar. Mhm. Von der künftigen Bundesregierung, Frau Schwertner, wurde ja erwartet, angesichts des Epochenbruchs von Donald Trump jetzt schnell und weitreichend zu handeln. Sie und Ihre Partei, Frau Schwertner, Sie positionieren sich kritisch zu den Plänen der künftigen Regierung. Warum ist das aus Ihrer Sicht nicht die richtige Weichenstellung jetzt für Europa und für Deutschland?
Mhm. Ja, wir haben natürlich auch gedacht, dass wir nach der Wahl vielleicht kurz verschnaufen können, aber Friedrich Merz hat uns diese Wahl nicht gelassen, beziehungsweise natürlich auch die Weltlage nicht. Aber ich muss gleich einsteigend dazu sagen, dass es ja jetzt nicht komplett neu war, dass Donald Trump sich aus der NATO und auch aus der Ukraine zurückziehen würde. Das hat er ja im Wahlkampf schon gesagt. Insofern halte ich das erstens für relativ heuchlerisch, jetzt zu sagen, seit vorgestern leben wir in einer anderen Welt. Also das bedeutet, wir wussten schon und auch Joe Biden übrigens hätte sich vermutlich schrittweise aus der Ukraine zurückgezogen. Das heißt, mehr noch als wir sowieso schon am Anfang gesagt hätten, hätte deutlich werden müssen, Europa und auch die Bundesrepublik Deutschland muss die Initiative ergreifen. Aus unserer Sicht nicht einfach in mehr Aufrüstung, sondern halt auch mehr Initiativen für Friedensverhandlungen. Denn das, was jetzt gerade passiert, ist eigentlich das Worst Case, nämlich Donald Trump verhandelt mit Putin und die Ukraine wird einerseits angegriffen von einer imperialistischen Macht und von Putin und seinem Regime und andererseits wird jetzt durch das Abkommen der seltenen Erden, was jetzt unterzeichnet werden soll, geplündert von den USA. Und das heißt, die beiden verhandeln über die Köpfe der Ukraine hinweg. Und das ist eigentlich das Worst Case. Ich glaube, man hätte das verhindern können, nur dadurch, wenn Europa eine größere Rolle darin gespielt hätte, nicht nur Waffen zu liefern, sondern eben auch selber diplomatische Initiativen angestrengt hätte, auch mit anderen Ländern. So, jetzt kann man natürlich sagen, toll, ihr Linken habt das jetzt schon seit 3 Jahren gesagt, aber jetzt leben wir in einer anderen Welt. Hm. Das stimmt, also das ist ja nicht so, dass wir die Realität nicht anerkennen, aber dass wir jetzt trotzdem sagen, was jetzt Friedrich Merz oder was CDU und SPD gerade versuchen, ist innerhalb einer Woche ein Sondervermögen und eine Reform der Schuldenbremse anzustreben, die, das haben Sie auch gerade gesagt, über 10 Jahre 1 Billion umfassen könnte. Das heißt, wir reden hier wirklich über ein massives, beispielloses Paket eigentlich, was jetzt durchgepeitscht wird mit, und das ist jetzt das Besondere, mit alten Mehrheiten des Bundestages, weil sich der neue Bundestag noch nicht konstituiert hat, weil sie wissen, dass sie beim neuen Bundestag auch mit uns Gespräche führen müssen. Das heißt, das Ganze ist jetzt ein machttaktisches Manöver, diese beiden Parteien, um an uns vorbei wie ich sagen würde, eben beispiellose Aufrüstungen zu ermöglichen, ohne dass klar ist, wie jetzt wirklich dieses Infrastrukturpaket aussieht und ohne dass wirklich nachhaltig die Schuldenbremse reformiert wird. Also das sind alles, das ist jetzt in einen Verschiebebahnhof in eine Kommission geschoben worden. Und ich finde, dass SPD und Grüne sich da ein bisschen haben über den Tisch ziehen lassen, wenn ich ehrlich bin. Und es wäre mehr möglich gewesen. Also es gibt eben zwei Hauptkritikpunkte. Das eine ist, es ist demokratieverachtend, weil es mit den alten Mehrheiten zustande kommt. Und dann sollten wir mit den neuen Mehrheiten vernünftig über die Inhalte diskutieren. Und da will ich gerne das, was wir an Ideen und Schlagkraft haben, um die Schuldenbremse zu reformieren, mit einbringen. So. Weil ich das nicht für richtig halte. Das heißt, es geht nicht nur um die Frage der Ukraine und der Aufrüstung. Es geht wirklich um dieses Gesamtpaket, was ich für kritikwürdig halte. Hm.
Ja, dieser Plan, das mit alten Mehrheiten jetzt möglicherweise noch kommende Woche zu beschließen, das ist natürlich demokratisch höchst fragwürdig. Gebe ich Ihnen recht. Rechtlich wird das wohl gehen. Ich wollte ja, glaube ich, Verfassungsklage vom Bundesverfassungsgericht einlegen, wenn das passiert. Könnte mir vorstellen, dass das abgewiesen wird. Aber es ist ja auch noch unklar, ob Grüne und FDP mitziehen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht ganz, ob es da über dann zwei Gesetzesinitiativen gibt. Einmal eben Militär, einmal Infrastruktur. Die FDP macht schon deutlich, mit uns keine Infrastruktur, ne? Weil wir sind marktradikal. Und von den Grünen heißt es, wir müssen erstmal schauen, wie Infrastruktur aussieht. Also wenn ich mir anhöre, was der Hofreiter irgendwie, Jan van Aken bei Lanz sagt, irgendwie mit Blick auf, wie viel Aufrüstung wir brauchen, dann bin ich mir ziemlich sicher, sie ziehen mit bei dem Aufrüstungspaket. Mhm. Aber was erwarten Sie da jetzt mit Blick auf die kommenden, auf die Abstimmung und was erwarten Sie vielleicht auch von den Grünen, die vielleicht am ehesten noch das Zünglein an der Waage sein könnten, dass es eben nicht dazu kommt?
Mhm. Ja, also ich erwarte, also es wird jetzt wohl Verhandlungen geben, auch mit den Grünen, weil eben deren Stimmen brauchen sie ja. Ich gehe davon aus, dass die Grünen mindestens beim Infrastrukturpaket da noch ein bisschen nachfassen werden. Das würde ich Ihnen auf jeden Fall raten, das zu verbessern, weil es so wie es ist jetzt wirklich auch noch sehr lose ist und überhaupt nicht klar ist, warum das nicht auch in den Industrieumbau, in Klimaschutz und so weiter investiert wird. Also da warten wir auch erstmal, was konkret vorgelegt wird. Also vorher, finde ich, sollte man sowieso nichts abstimmen. Es ist jetzt alles noch sehr im luftleeren Raum. Wir haben noch gar keine Anträge oder irgendwas bekommen. Wir wissen nur, dass der Ältestenrat jetzt übermorgen zusammentritt und das heißt, dass über eine Sondersitzung halt beraten wird. Die könnte dann am Montag sein, die erste Lesung. Und die zweite Lesung wäre dann die Woche drauf, am Montag danach. Und das ist jetzt eben so ein bisschen die trickreiche Frage. In der Zeit, nachdem das Ergebnis endgültig ist, könnte man eben auch schon den neuen Bundestag konstituieren. Also wir sind gerade in dieser Zeitschleife, wo das halt sehr dramatisch ist. Und ich erwarte schon von SPD und Grünen, dass sie eigentlich wissen könnten, dass sie mit uns mehr Macht haben, mehr durchzusetzen. Insofern würde ich den Grünen sowieso raten, auch nicht mitzustimmen. Ich glaube, sie würden das am Ende wahrscheinlich tun, weil sie halt auch sagen, naja, jetzt haben wir die Chance, irgendwie was zu erreichen. Hm. Aber das wird wirklich, glaube ich, bei den Wählerinnen und Wählern auch schlecht ankommen, gleich als erstes Signal zu haben, die neue Regierung stimmt erstmal mit alten Mehrheiten ab. Und ich glaube auch, also Sie haben das jetzt zwar in Frage gestellt, ich glaube wirklich nicht, dass das verfassungskonform ist, weil das eben noch nie da gewesen in dieser Summe, das muss man sich ausrechnen, das Zweifache eines normalen Bundeshaushaltes. Also normale Bundeshaushalte werden dann quasi irrelevant, wenn wir das so beschließen. Das ist also ein Volumen, worüber erstmal zu verhandeln ist. Und dass wir das jetzt einfach mal so durchdrücken, ohne das zu prüfen. Selbst wenn am Ende rauskommt, dass es verfassungskonform ist, finde ich erstmal das legitim, dass wir das prüfen lassen, weil man nicht einen Kanzler, der übrigens noch nicht mal Kanzler ist, über 10 Jahre hinweg so ein Paket einfach entscheiden kann. Also das ist einfach auch unsere Pflicht als Opposition, finde ich, alle juristischen Wege zu prüfen und auch politisch nochmal zu sagen, lasst uns doch bitte darüber vernünftig verhandeln. Das kann so nicht sein.
Zwei kleine Nachfragen noch, bevor wir vielleicht mal auf die ganze Aufrüstungsthematik nochmal schauen, weil da scheint mir auch diese ganze Republik zu hyperventilieren gerade.
Ja.
Wie werdet ihr euch, wenn es da zur Abstimmung in der kommenden Woche kommt, verhalten? Also sollten da irgendwie zwei Fragen vorgelegt werden und Aufrüstung sagt ihr ganz klar nein. So, aber was das Infrastrukturpaket angeht, könnte ja sein, dass da auch ein paar gute Sachen drinstehen. Mhm. Habt ihr dazu eine Haltung? Und das andere wäre, wenn wieder erwarten, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, dieses Manöver scheitert, so Wie werdet ihr euch dann mit Blick auf die Frage von Sondervermögen und Schuldenbremse dann positionieren? Ne? Weil dann kommt es ja auf euch an. Ne? Ihr seid ja Teil der Sperrminorität. Mhm. Seid ihr dazu Gesprächen bereit? Und das interessiert, glaube ich, auch unsere Zuhörenden hier. Wo zieht ihr vielleicht rote Linien? Wo würdet ihr zustimmen? Wärt ihr auch bereit zu irgendeinem Deal, höhere Verteidigungsausgaben im Gegenzug für Soziales, Gesundheit, Wohnungsbau, Daseinsvorsorge, wie auch immer?
Mhm. Also genau, erstmal haben noch keine Gespräche jetzt stattgefunden mit uns. Das würde sich dann müsste sich dann natürlich ändern, wenn dieser Deal scheitert. Und wir werden, also erstens warten wir, bis was vorgelegt wird. Wenn es in einem Paket ist, können wir so wie das ist nicht zustimmen. Wenn es in einzelnen Paketen ist, das können auch die Fraktionen, können da einen Antrag stellen, dass es einzeln abgestimmt wird. Dann würden wir das beraten. Also wir haben am Wochenende sowieso nochmal Parteivorstand und das ist ja auch eben das Schöne. Wir sind ja eine Partei, die aus Gremien besteht, die das beraten, wenn was Konkretes vorliegt. Also das finde ich auch wichtig, dass wir da auch als Partei, wir haben zwar Beschlüsse, aber natürlich, wenn sich die Weltlage ändert und wenn es was Konkretes vorliegt, kann man sich das anschauen. Aber das kann ich nicht vorwegnehmen, weil das ist dann halt eine Entscheidung auch der Partei selbst. Hm. Und natürlich, wenn das aber scheitern sollte, jetzt dieser Vorstoß von CDU und SPD, haben wir schon die ganze Zeit gesagt, dass wir verhandlungsbereit sind. Wir wollen die Schuldenbremse im Grunde abschaffen. Das steht in unserem Wahlprogramm. Das ist seit Jahren unsere Haltung. Wir waren gegen die Einführung der Schuldenbremse. Ich würde sie einfach abschaffen. Ich sehe aber, dass das nicht mit allen so zu machen ist. Das heißt, die CDU müsste als erstes mal ihren Unvereinbarkeitsbeschluss auflösen uns gegenüber, um überhaupt verhandlungsbereit zu sein. Und dann würde man darüber sprechen. Und ich halte, wir kommen ja gleich noch zur Aufrüstung, diese massiven Milliarden, die jetzt auf dem Tisch liegen, für absolut unverhältnismäßig. Also erstens, weil die europäischen NATO-Staaten sowieso jetzt schon viel mehr für Aufrüstung ausgeben als Russland kaufkraftbereinigt. Das heißt, ich glaube, auch hier sollten wir rational mit den Zahlen arbeiten. Wir arbeiten mit den Zahlen von Greenpeace, also auch jetzt nichts, was wir uns ausgedacht hätten. Und weil noch überhaupt nicht klar ist, wofür sind die 100 Milliarden, die es ja bereits schon gab in einem Sondervermögen und auch der reguläre Militärhaushalt, der auch auf über 50 Milliarden jährlich angestiegen ist, wofür wird das Geld eigentlich ausgegeben? Also auch das gehört zur Kontrollfunktion der Opposition dazu, das genau zu hinterfragen. Das würde ich bei dem Infrastrukturpaket genauso machen. Also es gibt, die Frage ist nicht nur die technische, wird die Schuldenbremse gelockert? Dafür bin ich ganz klar. Aber dann halt wofür? Also die Verteilungskämpfe gehen jetzt erst los. Die Lockerung der Schuldenbremse ist eine technische Frage. Und jetzt kommt die politische Frage, wer kriegt das eigentlich? Wenn es darum geht, dass wir ausschließlich aufrüsten und Rheinmetall davon Gewinne davon trägt, dann ist das fragwürdig. Und deswegen, genau, würde ich das immer an konkreten Punkten festmachen, wenn es denn soweit ist. Aber im Moment spricht ja noch niemand mit uns. Deswegen ist es alles noch so ein bisschen im luftleeren Raum. Und ich finde, und das haben wir auch am Wochenende im Parteivorstand schon so gesagt, bei solchen Deals, also das ist die, wie Parteien im parlamentarischen Betrieb arbeiten, dass sie halt Deals machen. Aber wir haben der Bevölkerung, wir sind damit zur Wahl angetreten mit diesem Wahlprogramm. Und wir haben denen versprochen, da auch glaubwürdig zu sein. Und deswegen will ich das nicht gleich bei der erstbesten Gelegenheit in einem Deal unterbringen, sondern will erstmal die Position klar machen. Und dann gibt es ein demokratisches Verfahren dazu. Und ich kann aber das Ende noch nicht vorwegnehmen. Finde aber schon allein das Gerede über Deals ist natürlich wirklich ein bisschen schwierig, weil wir sind halt mit bestimmten Ansprüchen gewählt worden, die Menschen an uns haben. Und deswegen lässt man sich da wirklich leicht verführen, merke ich jetzt auch schon sehr, sehr schnell, und ich bin jetzt seit einer Woche im Parlament, dass man in diesem parlamentarischen Betrieb aufgerieben wird und nur noch mit Journalisten und Politikern spricht. Und ich eigentlich gerne auch in meinem Wahlkreis darüber diskutieren würde, was denken jetzt eigentlich die Menschen zu diesem Paket, bevor ich über irgendwelche Deals spreche.
Ich meine, ganz grundsätzlich, das haben Sie ja schon gesagt, ist eure Position ja Schuldenbremse insgesamt reformieren oder sogar abschaffen. Und dann könnte auch die Regierung mit einfacher Mehrheit ja darüber entscheiden, investieren wir mehr in Militär oder, wie es mir ja auch eher vorschweben würde, in Wohnungsbau, Kitas, Schulen oder auch Demokratieförderung etc. Vielleicht mal ein Blick auf das, man kann es ja nicht anders nennen, Aufrüstungsbohai, was wir gerade sehen. Das wird ja gegenwärtig damit begründet, Europa müsse sich angesichts dessen, dass Trump das transatlantische Bündnis platt gemacht hat, dass er mit Autokraten oder Diktatoren wie Putin kuschelt, dass da irgendwie sowas wie eine imperiale neue Weltordnung ansteht mit irgendwie Machtblöcken, Russland, USA und China, die sich so ihre Hinterhöfe miteinander aufteilen. Wird gesagt, okay, Europa muss sich jetzt strategisch unabhängiger machen, muss auch militärisch stärker werden. Und all das wird begründet gerade damit, dass man Russland abschrecken müsse. Und das, obwohl, das haben Sie schon gesagt, die Zahlen ja eigentlich bisher eine ganz deutliche Sprache sprechen, nämlich dass die NATO-Länder der EU, ja, also USA rausgerechnet, militärisch im Kräftevergleich stärker sind als Russland. Mhm. Kaufkraft bereinigt, mehr Geld ausgeben, mehr Flieger, mehr Panzer haben, die besseren Technologien. Also ich kann wirklich allen ans Herz legen, die uns zuhören, diese Greenpeace-Studie sich mal anzuschauen und diese Punkte mal durchzugehen. Ich verlinke das in den Shownotes, weil das rückt die Angst, die da geschürt wird vor irgendwie einem russischen Einmarsch. Und ich will den russischen Imperialismus nicht kleinreden. Der muss in der Ukraine gestoppt werden. Und deswegen habe ich hier im Podcast auch immer gesagt, ich bin nicht d'accord bei eurem Nein als Partei zu Waffenlieferungen an die Ukraine. Ich finde, ihr wärt da glaubwürdiger, wenn ihr sagen würdet, okay, Waffenlieferungen im begrenzten Umfang, ja, neben Schuldenschnitt, finanzieller Hilfe, ziviler Hilfe und auch mehr diplomatischen Bemühungen, definitiv. So, aber hat mich mal Ihr Blick interessiert auf diese absurden Zahlen, mit denen da hantiert wird. Also man muss sich das ja wirklich nochmal reinziehen. Das würde in Deutschland bedeuten, erstmal überhaupt keine Obergrenze, also Militärausgaben sollen von der Schuldenbremse ausgenommen werden, könnte jährlich nochmal eine Verdopplung des Militärhaushalts bedeuten. Die EU-Kommission hat nochmal den Knaller angekündigt, 800 Milliarden investieren zu wollen, wobei da wird dann viel wahrscheinlich auch mit den nationalstaatlichen Budgets verrechnet. Wo kommt das her, dass man da auch so wenig Kritik wahrnimmt? Mhm. Und warum sagt ihr, es ist angesichts auch eines möglichen Totalrückzugs der USA aus Europa, steht das nicht in einem Verhältnis zur realen russischen Bedrohung gegenwärtig, so die Verteidigungsbudgets aufzublasen? Und birgt vielleicht sogar Gefahren auch nach innen. Mhm. Ne? Also wir sehen ja die autoritären Tendenzen, die Sparpolitik in ganz Europa. Und wenn Geld für Militär ausgegeben wird, dann wird es eben nicht für die Demokratie im Innern ausgegeben. So viel ist schon mal klar. Mhm.
Genau, also ich glaube, passieren jetzt viele Dinge sehr schnell gleichzeitig. Und deswegen macht es auch so komplex. Und selbst für uns, die in dem Betrieb sind, schwer, da noch den Überblick zu bewahren. Das heißt, das eine, was gestern auch passiert ist, sind die 800 Milliarden, die Ursula von der Leyen ins Spiel gebracht hat, wo ich mich auch frage, also wirklich jahrelang, ich habe ja vorher Industriepolitik hauptsächlich gemacht, jahrelang krebst man rum in Europa, dass man irgendwie Investitionen für die Industrie zusammengeschustert bekommt, wo dann immer gesagt wird, das geht alles nicht und so weiter. Und jetzt gehen 800 Milliarden in einem Fingerschnipp plötzlich. Nachdem, und das ist jetzt wirklich 17 Jahre lang, seit der Euro-Krise, seit diese Schuldenbremsen-Kürzungsideologie ja wirklich sehr, sehr stark ist in Europa und in Deutschland, wo uns jahrelang gesagt wurde, wir müssen den Gürtel enger schnallen, wir haben das Geld nicht und so weiter. Jetzt geht das natürlich rasant schnell und in einer Höhe, also wirklich in einem in einem Umfang, den vorher nie da gewesen war. Also allein das finde ich erstmal krass, weil das dieses ideologische Gerüst der Austerität und der Kürzungspolitik fällt komplett in sich zusammen, eigentlich. Aber es merkt gerade keiner, weil eben alle in diesem Kriegsmodus sind, wie Sie auch schon gesagt haben. Also das ist eigentlich erstmal krass, weil das entlarvt, dass es die ganze Zeit natürlich nur darum ging, im Prinzip Klassenkampf von oben zu betreiben und zu sagen, diese Austerität ist ein Naturgesetz, wir müssen das machen. Und wir sehen jetzt, dass es nicht so ist, dass ein Staatshaushalt anders funktioniert und dass das Geld bereitgestellt werden kann. Also das ist die eine Dimension, die auch in Deutschland immer funktioniert hat. Jetzt ist die CDU innerhalb einer Woche eingebrochen, obwohl sie auch diese Ideologie jahrelang nicht nur mitgetragen haben, sondern ja die schwarze Null wirklich zur Religion erhoben haben. Die brechen jetzt alle ein, aber nur für die Aufrüstung. Und ich würde sagen, und das meine ich jetzt wirklich nicht zynisch, sondern ich meine wirklich, die benutzen den Vorfall im Oval Office und die benutzen die Angst vor dem Krieg, der real bei Menschen existiert, als Vorwand, um eben jetzt hier wirklich, dass alle Dämme brechen. Also um zu sagen, wir lösen die Schuldenregeln nur für die Aufrüstung, nehmen wir davon jetzt aus, um wirklich unbegrenzt, zeitlich unbegrenzt und auch im Umfang unbegrenzt, alles, was über 1% des BIP geht, ist von der Schuldenregel ausgenommen. Das ist Wahnsinn. Also selbst konservativ gerechnet ist das eben, könnten das 40 Milliarden im Jahr sein, ist aber nach oben hin offen, also so eine Flatrate für Aufrüstung. Und allein das allein die Vorstellung, 800 Milliarden in Europa und jetzt dann jährlich eben ja 100 Milliarden im normalen Bundeshaushalt, vollkommener Wahnsinn, eben vor dem Hintergrund, dass schon jetzt eigentlich Europa hochgerüsteter ist als Russland und dass eigentlich auch klar ist, dass eine hochgerüstete Welt und dass es so ein Wettrüsten gibt, das ist ja eigentlich das, was wir schon wissen seit dem Kalten Krieg, dass das gestoppt werden muss. Und es kann nur gestoppt werden, wenn alle Staaten das gleichzeitig machen. Also wenn wir damit jetzt weitermachen und hochrüsten, dann machen das die anderen Länder auch. Das heißt, das Ziel ist offenbar, dass Europa selbst kriegsfähig wird und auch selber als imperiale Macht mitspielt. Anders kann man es nicht interpretieren. Und das ist jetzt die Hauptfrage, die wir nicht als einzelne Linke, sondern auch als die europäische Linke uns fragen müssen. Wie sieht eigentlich für uns eine europäische Sicherheitsarchitektur aus und eine Landesverteidigung, die wir offensichtlich brauchen, aber dass wir nicht als imperiale Macht auftreten in der Welt, sondern immer noch als Friedensmacht, und das meine ich nicht, das soll nicht naiv klingen, sondern soll wirklich, gegen welche Rolle soll Europa spielen in der Welt? Und hier werden gerade Tatsachen geschaffen. Und es werden enorme Verteilungskonflikte darin folgen, weil jetzt schon, auch Markus Söder hat es gestern schon gesagt, whatever it takes, aufrüsten. Und wir lassen der SPD gestehen, ihnen die Infrastruktur, den Fonds mal zu. Aber der Rest muss gespart werden. Das ist jetzt schon klar, dass am Sozialstaat, am Bürgergeld, an all das wird wieder gespart werden, um ihre Ideologie wieder aufrechtzuerhalten. Also die haben jetzt einen Riss bekommen und es wird aber wieder zurückkommen. Und davor habe ich am meisten Angst, dass wirklich diese eben Schuldenbremse nur für den aus diesem externalen Effekt heraus, wegen des Krieges ausgesetzt wird, aber für den Rest immer noch hart bleibt. Also das könnte wirklich im schlimmsten Fall so schlimm auf die Menschen eintreffen, dass ich eher auch Angst habe, dass wir in 4 Jahren eine noch stärkere AfD und einen AfD-Kanzler haben, weil das den Boden bereitet. Militarisierung in der Gesellschaft plus Kürzung im Sozialstaat ist eigentlich wirklich eine Teufelsmischung.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblock. Dissens braucht dringend euren Support, denn nur so kann ich kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden, eben dank meiner Fördermitglieder. Wenn du noch nicht dabei bist, dir dieser Podcast gefällt und du es dir finanziell gerade leisten kannst, dann werd doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 3 € im Monat. Du finanzierst damit meine Arbeit am Podcast und auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Was es dieses Mal abzustauben gibt und wie du Dissens supporten kannst, das erfährst du in den Shownotes oder auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Ines Schwertner. Sie ist Co-Vorsitzende der Linkspartei. Ja, ich denke auch, dass dieser Aufrüstungstaumel, den wir da gerade sehen von Union, SPD, aber wahrscheinlich auch von den Grünen, das ist auf jeden Fall irrational und auch brandgefährlich. Also selbst wenn man sagt, ja, die USA ziehen sich aus Europa zurück, wir müssen unabhängiger werden, kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen. Ich bin kein Militärexperte, aber allein wenn man sich die Zahlen anschaut, die objektiven, dass es dann so viel mehr Kohle braucht. So, ja. Also selbst wenn man sagt, okay, man muss hier und da Kompetenzen oder auch, was weiß ich, Bataillone ersetzen. Also den Blankoscheck, den wir da für Aufrüstung sehen, der ist einfach irrational. Das braucht es nicht, um Europa vor Putin zu schützen. Und ja, innenpolitisch, das haben Sie auch schon beschrieben. Also selbst wenn das jetzt ein Sonderbudget ist, der Druck auf den Sozialstaat, der wird zunehmen. Und das könnte aufs Konto der AfD einzahlen, aber vielleicht ja auch aufs Konto der Linken, wenn die es schafft, sich als radikale Opposition zu diesem Status quo dann zu positionieren. Vielleicht können wir deshalb mal über euren Wahlerfolg sprechen, wie der zustande kam und was ihr nun auch als Opposition plant im Bundestag. Wurde ja viel drüber gesprochen, wie eine totgeglaubte Linke mit 8,7% in den Bundestag einzieht und nun so viel Einfluss hat. Viele haben es auf den März-Effekt geschoben, Frau Schwertner. Also, dass sich die Linke nach dem Paktieren der Union mit der AfD halt erfolgreich als antifaschistische Option positionieren konnte. Und was vielleicht so ein bisschen dafür spricht, ist, dass man halt tatsächlich die Umfragewerte rasant nach oben gehen sieht nach dieser ganzen Debatte und dass halt vor allem viele ehemalige SPD-WählerInnen und grüne WählerInnen dann zur Linken gewechselt sind, weil diese beiden Parteien halt nicht glaubwürdig waren, diese Situation, oder auch nicht glaubwürdig sein konnten, weil sie keine Märzkoalition ausschließen konnten oder wollten, ne? Mhm. Also ich denke schon, ohne die März-Wahlkampfhilfe ist das fulminante Ergebnis eurer Partei nicht zu erklären. Aber zu weit gehört auch, dass ihr einen krass guten Wahlkampf gemacht habt. Also für mich hat er halt herausgestochen, vor allem der Fokus auf so soziale Kernthemen. Mhm. Dann auch das Kümmerer-Image, ne, also konkrete Hilfsangebote zu machen und dadurch Leute zu erreichen, die man sonst nicht erreicht. Und auch eine krass, ja, sozialpopulare Kommunikationsstrategie und zugespitzte Kommunikationsstrategie. Also dieses Wir gegen die da oben Narrativ, wir gegen Elon Musk, wir gegen Dieter Schwarz und Co., ne? Mhm. Und auch natürlich der Haustürwahlkampf und Social Media und so weiter, ne? Ich verlinke da auch ein kleines Papier, was Sie und Jan van Aken nach dem Wahlerfolg veröffentlicht haben, wo Sie so ein bisschen rekapitulieren, was aus Ihrer Sicht das Erfolgsrezept war, mhm, und tatsächlich auch einzelne starke Punkte, auf denen sich aufbauen lässt. Aber aufgrund der Kürze der Zeit, Frau Schwertner, hat mich nur kurz von Ihnen interessiert, was war denn der Merz-Effekt jetzt aus Ihrer Sicht am Ende? Ich würde ja sagen 2,7%, also ihr wärt so auf 6 ohne das alles gekommen. Aber was denken Sie?
Das kann schon sein, genau. Ich kann mal gucken auf diese Studien, die der Carsten Brabant immer auch für uns macht. Der hat jetzt nämlich nochmal genau nachgewiesen, dass der Push schon vor dem März kommt, also vor dem März-Eklat. Und das war auch mein Gefühl. Wir waren da schon über die 5%. Es ging schon aus der Blase raus.
Ja.
Und die Seele waren ja schon voll. Also das war ja alles vorher. Und ich glaube, wir wären unter diesen, ohne diesen März-Eklat schon auch auf 6-7% gekommen. Das glaube ich mittlerweile auch. Aber diesen Push jetzt hin zu plötzlich 12 und also diesen Outburst, den gab es, glaube ich, nur danach.
Ja, nee, aber voll, das würde ich auch unterschreiben. Ich habe das Momentum schon auch davor gesehen und dann wäre es, glaube ich, auf irgendwie 5,5 oder 6% hinausgelaufen. Mhm. Aber auch in so einer Situation mit Merz, da trifft dann halt Vorbereitung auf Gelegenheit. Ihr habt einen Wahnsinnswahlkampf gemacht und das war nicht nur dieser Effekt.
Ja, genau.
Vielleicht können wir mal noch kurz auf die Merz-Kanzlerschaft, die GroKo, die mögliche blicken. Mhm. Ich meine, von so einer Merz-Regierung ist nicht viel Gutes zu erwarten. Die SPD wird ein paar rote Haltelinien einziehen. Aber ansonsten werden wir die Aktien im Sozialstaat sehen, Sparpolitik für die Mehrheit, vielleicht auch Steuersenkung für die Reichen, eine rechte Migrationspolitik. Das wird auch alles letztendlich in seiner Summe Futter, wie Sie schon sagten, für die AfD sein. Mhm. Was Sie da erwarten und was Sie vielleicht jetzt auch in der Opposition vorantreiben wollt. Ich meine, ihr seid ja jetzt als Fraktion, auch als stärkere Fraktion eingezogen, habt dadurch mehr Rechte, mehr Gelder, mehr mediale Aufmerksamkeit auch. Und trotzdem seid ihr noch die kleinste Oppositionspartei. Also was wollt ihr da machen und wie soll das gelingen, da auch was voranzubringen, auch wenn ihr nicht an der Regierung seid?
Mm. Ja, genau. Wir sind ja mit dem Anspruch zur Wahl angetreten. Alle wollen regieren und wir wollen verändern und das bleibt auch so. Also dass wir jetzt so stark sind, dass unsere Stimmen benötigt werden für eine Zweidrittelmehrheit, haben wir jetzt vorher nicht so geplant. Das gibt uns jetzt tatsächlich einen stärkeren parlamentarischen Hebel, als wir gedacht hätten. Und wir werden den auf jeden Fall auch nutzen. Also deswegen machen wir jetzt ja gerade diesen Bohai da drum, weil wir eben auch sehen, wir haben da mehr Macht, als wahrscheinlich auch die anderen gedacht hätten und gehofft hätten. Sonst würden sie jetzt nicht so panisch reagieren. Also den Hebel werden wir schon nutzen, aber das ist natürlich nicht alles. Also man kann im Parlament ja wirklich nur so und so viel verändern. Das heißt, wenn die nächste Regierung, und davon gehe ich mal aus, aufrüsten will, dann werden sie dafür einen Weg finden, auch über den normalen Bundeshaushalt. Das heißt, wenn wir eine Politik der Abrüstung verfolgen, so sagt das Gregor Gysi immer sehr schön, dann muss man den Zeitgeist verändern, dann muss man politische andere Mehrheiten, auch in der Zivilgesellschaft, muss man dafür dann anders mobilisieren. Das heißt, unser Ansatz ist ganz klar, wir schöpfen im Parlament das aus, was wir können, um wirklich den Sozialstaatsabbau zu verhindern. Das werden wir mit aller Kraft tun und selber Anträge einbringen. Also natürlich zur Mietendecke, wie wir versprochen haben, natürlich zur Vermögenssteuer. Wir wollen einen Kita-Gipfel gleich in den ersten 100 Tagen stattfinden lassen, weil wir die Probleme, die wir im Wahlkampf gehört haben, auch ins Parlament tragen wollen. Das ist unser Auftrag. Und wir werden die schlimmsten Schweinereien versuchen zu verhindern. So. Und trotzdem werden wir auch den Ansatz weiterverfolgen, außerhalb des Parlaments zu wirken als Partei. Also auch das haben wir ja versprochen, dass wir zum Beispiel die Heizkosten, die wir kostenlos und unverbindlich prüfen, oder die die Wuchermieten, die wir checken lassen per App, die wir erstellt haben, dass wir das ausweiten, was ja auch schon Veränderungen bringt. Also die Stadt Hamburg, wo gerade gewählt wurde, hat jetzt zum Beispiel auch diese, so, die nennt das jetzt Mietmeldeportal oder so. In Berlin wird es jetzt auch eingeführt. Das ist natürlich witzig, das geht auf unsere Idee zurück, dass man diese Wuchermieten halt wirklich ausfindig macht und dass man das stoppt auch rechtlich, weil das der rechtliche Rahmen ist. Und insofern wirken wir schon als Oppositionskraft, auch wenn wir eben im Parlament jetzt dazu keine Initiative gestartet haben. Das heißt, unser Ansatz ist wirklich, gesellschaftliche Mehrheiten zu verändern und den Druck auf die Regierung, was das Mietenthema und was die Preise betrifft und auch was die Vermögenssteuer betrifft, weil darüber wird jetzt ja wieder gar nicht geredet. Man denkt, über die Schuldenbremse könnte man alles lösen, aber es geht schon noch um Umverteilung. Das werden wir auf jeden Fall hochhalten, ob Ihnen das gefällt oder nicht. Also der Wahlkampf war ja sehr stark auch vom Thema Migration geprägt und wir haben immer wieder versucht, auf die sozialen Ursachen zurückzukommen und eben zu sagen, es geht um die Versorgung von kranken Menschen, es geht um die Versorgung von geflüchteten Menschen, es geht um mehr Wohnungen für alle und so weiter. Und das werden wir auch weiter betreiben und man sieht ja auch schon eben, dass es gewirkt hat. Also das ist ein Stück weit, würde ich sagen, sowohl bei den Menschen angekommen ist, dass wir ihnen konkret nützlich helfen, aber dass wir auch schon auf den politischen Diskurs einwirken konnten dadurch und jetzt stärker als zuvor das auch tun können. Und den Kurs werden wir jetzt einfach sehr konsequent verfolgen, wirklich alles im Parlament auszureizen, was geht, und außerhalb des Parlaments auch genauso weiterzumachen wie bisher.
Ja. Mich hätte noch mit Bitte um eine kurze Antwort interessiert. Ich könnte mir jetzt vorstellen, die Linke steht gerade bei 12%, die SPD stürzt sich oder muss sich gezwungenermaßen fast in so eine Koalition mit der Union stürzen, rückt aber selbst irgendwie auch nach rechts. Also ich sehe irgendwie nicht einen starken linken Flügel, der da irgendwie groß dagegen halten könnte. Mhm. Das alles hat für mich so ein bisschen das Potenzial, und das hat Klaus Dörre auch im Freitag beschrieben, dass die SPD implodiert auf eine Art. Also wir haben es in anderen europäischen Ländern gesehen, wie die Sozialdemokratie ja auch ohne ein eigenes ideologisches, progressives Angebot kaputt gegangen ist. Die Linke gerade bei 12% in Umfragen, sind natürlich nur Umfragen, aber ist es ein realistisches Szenario, dass die Linke die Rolle der SPD einnimmt irgendwann in der Republik, und würden Sie das begrüßen?
Naja, also ich meine, die Agenda 2010 war, glaube ich, ein großer historischer Fehler der SPD. Wenn sie die Agenda 2030 mit Merz mitmacht, dann droht sie natürlich zu Recht zu verschwinden. Also wer das jetzt mittreibt, der muss damit rechnen, dass andere ihren Platz einnehmen. Also die haben uns eh schon sehr viel Platz gelassen jetzt im Wahlkampf. Und wenn sie da implodieren, dann nehmen wir den Platz natürlich ein. Und muss aber auch sagen, natürlich versuchen wir auch, die AfD im Osten klein zu halten und zu attackieren. Also die SPD ist nicht mein Hauptgegner. Aber wenn sie uns den Platz lassen, dann ist das so.
Dann ist es so, genau. Vielleicht mal kurz auf die AfD, vielleicht können wir auf die zu sprechen kommen, denn die Linke so stark drin, kein Lindner, keine FDP, das ist natürlich super, keine Sarah Wagenknecht, auch sehr schön. Das waren schon aber die guten Nachrichten, ansonsten war es ja der härteste Rechtsruck, den die Republik gesehen hat, müssen wir uns auch nichts vormachen in der Wahlgeschichte. Mhm. Und vor allem mehr als 11 Millionen Menschen, jeder Fünfte hat für die AfD gestimmt, doppelt so viele wie bei der letzten Bundestagswahl. Und schmerzhaft, das haben Sie schon angesprochen, dann auch der Blick in die ostdeutschen Bundesländer, wo sie in allen 5 Flächenländern stärkste Kraft geworden ist, ja, und da auch vielerorts eine rechtsextreme Hegemonie schon herrscht. Mich hätte schon interessiert, weil Ihr Anspruch ja ist, auch Leute von der AfD, die jetzt AfD gewählt haben, die zu gewinnen. Das ist bisher oder das ist bei dieser Bundestagswahl nicht gelungen. Netto hat die Linke an die AfD verloren. Und die Zugewinne, die sie gemacht hat, war vor allem auf das Merz-Paktieren hin mit der AfD und dann, dass sich Grüne und SPD nicht ganz klar antifaschistisch gegen Merz positionieren konnten, keine Koalition ausschließen konnten. Und da gab es viele Wechselwähler, die sich gesagt haben, okay, dann wähle ich halt die antifaschistische Stimme und sind zu den Linken gewechselt. Viele eben in größeren Städten auch, ne? Also Berlin zum Beispiel, was an die Linkspartei gegangen ist. Mhm. Und gerade so aus den Arbeiterschichten, unter Arbeitslosen und Menschen, die ihre wirtschaftliche Lage schlecht bewerten, alles Leute, die eigentlich ihr auch ja ansprechen wollt, die haben mehrheitlich AfD gewählt. Warum gelingt das gerade noch nicht, die anzusprechen? Und was muss aus eurer Sicht passieren? Oder wie wollt ihr euch auch aufstellen, um die dann auch in Zukunft zu gewinnen? In Ostdeutschland war die Linke einst Volkspartei, heute ist die AfD sowas wie eine Volkspartei. Wir haben bald die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt 2026 und in Mecklenburg-Vorpommern. wenn die Brandmauer irgendwo fällt, dann als erstes in ostdeutschen Bundesländern, wo die AfD schon so stark ist. Und genau, stellt sich die Frage, wie möchtet ihr das angehen? Wie kann es gelingen, solche Leute dann für ein linkes, für ein progressives Projekt zu gewinnen?
Ja, also mir geben da die Zahlen jetzt zur Bundestagswahl und auch in der Wahl in Hamburg sind zumindest insofern hoffnungsvoll. Also auch wenn ich zustimme, es ist insgesamt doch düster. Aber wir konnten auch unter Arbeitslosen, unter Menschen in prekären finanziellen Verhältnissen auch hinzugewinnen. Also sogar uns verdoppeln jetzt in Hamburg in dem Fall. Haben SPD hinter uns gelassen und konkurrieren da eben mit der AfD. Und das ist insofern, macht mir das Hoffnung jetzt absurderweise, weil ich eben die Zugewinne sehe und weil ich sehe, dass man gleichzeitig im progressiven Milieu was gewinnen kann und trotzdem auch unter Nichtwählerinnen auch hinzugewinnen kann. Und das habe ich ganz konkret eben auch in meinem Wahlkampf in Berlin-Lichtenberg ganz im Kleinen gemerkt, wenn man konkret um Wählerstimmen kämpft und da spricht man ja einfach mit jedem und mit jeder, dass wir auch geschafft haben, durch diese sehr starke Sozialpolitik, durch die konkreten Hilfen, dadurch, dass wir selbst persönlich ansprechbar waren, also wir waren ja an über 600.000 Haustüren, das ist ja auch ein Teil des Erfolgs, besteht darin, dass wir wirklich massiv auf die Straße gegangen sind, mit den Menschen gesprochen haben und dass das etwas bewirkt. Also dass wir dadurch auch die Direktwahlkreise gewinnen konnten, auch gegen die AfD. Wir sind überall gegen die AfD angetreten, in der direkten Auseinandersetzung.
Ja, Sie haben gegen die Nazi-Enkelin Beatrix von Storch von der AfD gewonnen. Das wollen wir kurz noch anmerken hier. Ja.
Genau, ich werde 4 Jahre lang große Genugtuung empfinden darüber. Aber natürlich ist das Ziel, jetzt daraus was zu lernen und zu sagen, das darf jetzt nicht nur in Berlin und Leipzig und Erfurt gut gewesen sein, diese kleinen roten Fleckchen, sondern eben, wie lässt sich das in die Fläche übertragen? Was können wir daraus lernen für Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern? Weil diese Mischung eben aus klarer Kante und klare sozialpolitische Angebote und selber vor Ort sein auf jeden Fall getragen hat, würde ich sagen. Und das ist jetzt die Frage, wie kann man das ausweiten? Wir sind jetzt 100.000 Mitglieder in der Partei. Wir haben jetzt also auch ganz andere Möglichkeiten. Wir haben uns über Nacht praktisch verdoppelt. Und das wird jetzt die Frage sein. Können wir diese Nahbarkeit, die uns jetzt was gebracht hat im Wahlkampf, die wir gezeigt haben, wie können wir das verstetigen? Wie können wir das ausbreiten? Weil das ist etwas, was die AfD niemals machen kann. Und wir müssen, das ist jetzt meine Ableitung aus diesem Wahlkampf, wir kommen nicht drum herum, den Menschen wirklich zu erklären, die AfD macht ein Programm für Reiche. Die tut nichts für euch, weder im konkreten Leben noch qua Programm im Parlament. Die Linke ist die bessere Alternative. Das muss ja unsere Message sein für diese Leute. Und das werden wir die nächsten 4 Jahre tun müssen. Das wird im Osten unsere Hauptaufgabe sein, die blaue Welle zu brechen. Wir haben das jetzt auf Social Media geschafft, unter den jungen Menschen. Das war auch schon gut und wichtig, weil da zur Europawahl der vollkommene Hammer, dass die Jugend rechts wählt. Das haben wir gebrochen. Aber das müssen wir auch in der Fläche und eben in so einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt schaffen. Das wird nochmal eine große Herausforderung. Aber der letzte Gedanke auch dazu, das ist nicht nur ein Ostphänomen, sondern so wie Steffen Mau auch sagt, das, was wir im Osten erleben, wird dann ein paar Jahre später auch im Westen stattfinden. Also auch in Baden-Württemberg, auch in großen Teilen, auch in NRW und so, wird die AfD immer stärker.
Ja, Gelsenkirchen und Kaiserslautern im Ruhrpott zum Beispiel, ne, genau, sind gerade an die AfD gegangen.
Genau, und deswegen ist es eben so, weil man guckt ja mal von einer Landtagswahl auf die nächste, aber ich glaube, dass die politische Strategie eigentlich für die gesamte Bundesrepublik gilt und dass klar sein muss, dass wir das jetzt auch weiter ausprobieren eben in den nächsten Wochen und Monaten. Wie können wir da diese Geländegewinne schaffen, da wo wir stark sind, da wo wir präsent sind, wie können wir das politisch schaffen? Das wird sich jetzt auch im Parlament zeigen, wie wir beide als Oppositionsparteien agieren. Was können wir wirklich für die Leute rausschlagen, spürbar? Das wird die größte Auseinandersetzung sein, ja.
Nur kurze Nachfrage, haben Sie eigentlich Angst vor einem Szenario, wo irgendwann eine AfD-Regierung droht und dann nur noch mit Linken im Bund die Mehrheit geht und man dann irgendwie so eine Zwangskoalition eingehen muss, um demokratische Mehrheiten überhaupt möglich zu machen, da aber dann so viel von seinen eigenen Inhalten zurückstecken muss. Ist das ein realistisches Szenario? Stellt ihr euch da irgendwie drauf ein, oder?
Naja, real findet das ja auch statt in Landtagen. Also das ist ja schon in ostdeutschen Landtagen ist das ja de facto schon so, dass die AfD so stark ist, dass man gar nicht drum herum kommt. Das würde ich gerne vermeiden im Bund, weil das natürlich genau das Problem ist, dass dann überhaupt auch die Parteien nicht mehr zu unterscheiden sind und wir dann einfach in einer großen Soße von demokratischen Parteien untergehen. Hm. Also es geht wirklich darum, jetzt die Zeit zu nutzen, um gesellschaftliche Mehrheiten so zu verändern, dass auch sich das in 4 Jahren in anderen parlamentarischen Mehrheiten ausdrückt. Also den Zeitgeist zu verändern, hin zu wirklich mehr Sozialpolitik und Umverteilung und Abrüstung. Das sind ganz große, dicke Bretter. Und Menschen drumherum zu organisieren, dass wir wirklich in 4 Jahren überhaupt nicht in diese knifflige Lage kommen. Das wäre doch das Ziel.
Braucht es da nicht aber vielleicht auch ein Zugehen von euch auf SPD und Grüne, auf die linken Flügel, irgendwie wieder sowas wie ein rot-rot-grünes Projekt anzustoßen? Da gab es ja in der Vergangenheitsgesprächskreise, die gibt es schon längst nicht mehr.
Ja, wenn es noch linke Flügel gibt in der Partei jeweils, halte ich für überschaubar, wenn ich ehrlich bin. Aber genau, also das ist jetzt nicht mein erstes Ziel, sondern eben wir fokussieren uns jetzt weiter auf das, was wir machen. Und dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber für den Moment sind wir hauptsächlich Oppositionspartei mit einem klaren Auftrag. Und genau, ich werde alles tun, dass es in 4 Jahren nicht zu so einem Dilemma kommt. Hm.
Vielleicht zum Ausblick, weil Sie es jetzt schon angesprochen haben, auch 100.000 Mitglieder jetzt die Partei fast verdoppelt. Wie wollt ihr denn euer Image als Kümmererpartei, das zum einen in Zukunft ausbauen und aber auch als organisierende Partei, wie wollt ihr das vielleicht auch ausbauen? Mhm. Also die gesellschaftliche Verankerung und damit vielleicht auch sowas wie linke Vorstellungen, linke Hegemonie vielleicht ausbauen, weil das ja auch die Basis ist dafür, dass vielleicht dann auch mal parlamentarisch wieder anders aussieht und wieder linke Mehrheiten möglich sind. Worauf kommt es da in den nächsten Jahren an, Ihrer Ansicht nach? Was macht Ihnen vielleicht auch bei all der Düsternis Hoffnung?
Ja, es sind wirklich diese 100.000 Mitglieder, die alle ja jetzt aus diesem politischen Moment heraus viele eingetreten sind, die auch gleich aktiv geworden sind, die wollen auch was machen. Und jetzt ist unsere Aufgabe, dass wir denen auch was zu machen geben. Also unsere Vorstellung ist schon, und das werden wir haben schon wieder Parteitag demnächst, in Chemnitz im Mai werden wir genau darüber sprechen, über die strategischen Grundfragen, wo geht's jetzt mit der Partei hin? Was ist eine sozialistische Mitgliederpartei jetzt auf diesem Stand, auf dem wir heute sind? Welche Kampagnen wollen wir weitermachen? Machen wir weiter mit den Haustürgesprächen? Wie binden wir die neuen Mitglieder ein? Wird es große Programme, auch politische Bildung geben? Wir müssen ein neues Grundsatzprogramm, also nicht komplett schreiben, aber wir werden auch da wieder in einen neuen Prozess gehen, weil wir eben eine neue Partei sind. Also das ist jetzt ein sehr großer, starker Umwandlungsprozess einerseits nach innen und nach außen eben. Wie wollen wir in die Gesellschaft eben tatsächlich wirken? Weil wenn die Analyse stimmt, dass die SPD uns sehr viel Raum lässt und auch die Grünen müssen sich jetzt erstmal wieder ein bisschen sammeln, glaube ich, dann müssen wir uns natürlich schon überlegen, wie agieren wir jetzt als Oppositionspartei, auch in der Fraktion? Wie werden wir da kampagnenfähig sein? Also weil das, was wir eben gelernt haben aus dem Wahlkampf, ist jetzt sehr stark zu fokussieren auf bestimmte soziale Themen und trotzdem standhaft zu sein an den entscheidenden Fragen, eben jetzt von Migration, Außenpolitik. Und diesen Fragen da nicht einzuknicken und gleichzeitig trotzdem selber diese Themen zu setzen. Und diese Art der, ich sag mal eben wirklich Kampagnenfähigkeit, die auch ausgreifen soll auf Gewerkschaften, auf Sozialverbände. Also weil wenn das stimmt, dass Friedrich Merz die Agenda 2030 umsetzen will und wirklich einen heftigen Angriff auf den Sozialstaat plant, dann müssen wir das tun. Dann müssen wir wirklich Bündnisse haben, die schlagfertig sind. Und dann müssen wir bereit sein, uns drumherum zu organisieren und auch viel mehr Menschen zu organisieren, auch wenn sie nicht Parteimitglieder sind. Also ich finde, die Aufgaben sind total klar. Die Frage ist, schaffen wir das alles, den Parteiaufbau, gute Kampagnen zu machen und diese Angriffe abzuwehren? Aber ich finde, das Programm für die nächsten 1-2 Jahre ist total klar. Die Frage ist, ob wir erfolgreich sind.
Frau Schwertner, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Mein Gast war die Co-Vorsitzende der Linkspartei Ines Schwertner. Wenn ihr euch für sie oder die Linke in der Opposition interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich ein paar Infos verlinkt. Und was auch schön ist, meine Freunde vom Was tun Podcast, den wir ja hier bei Dissens auch featuren, Inken und Valentin, die schauen sich in den kommenden 3 Gesprächen auch an, was für den Wahlerfolg der Linkspartei ursächlich war, gehen da ganz tief ins Gespräch mit Aktivistis aus der Linkspartei, aber auch aus dem Umfeld der Partei. Genau, und da geht es eben um die Strategien, die funktioniert haben im Wahlkampf, wie sich auch auf denen aufbauen lässt, was sich daraus lernen lässt, auch für Leute in anderen Kontexten. Wir starten mit einer Folge zur Social-Media-Strategie der Linkspartei im Wahlkampf, die ja sehr erfolgreich war. Und die veröffentliche ich auch ganz zeitnah hier im Dissens-Podcast. Dann geht's weiter mit Haustürgesprächen und dann noch eine Folge zur Gesamtstrategie der Partei. Da dürft ihr also schon gespannt sein und ich kann natürlich auch von meiner Seite aus versprechen, dass auch ich am Thema dranbleiben werde und wir schauen werden, wie sich die Linkspartei in den nächsten Jahren erneuern wird und wie sie es vielleicht auch schafft, als radikale Opposition stärker zu werden. Alles klar, das als Ausblick zum Thema. Vergesst bitte auch nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet Fördermitglied. So, das war's dann auch von mir für diese Woche. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.